Ja, ist es nicht so, dass wir manchmal denken, wir sind das wichtigste Teil? Oder vielleicht bin ich auch der Einzige, der das dachte und denkt manchmal. Aber ich denke so, den Horizont zu erweitern, hineinwachsen in die Gesamtheit, das ist schon nochmal ein eigenes Thema. Oder vergehen wir in Selbstzweifel und uns braucht gar niemand? Vielleicht sind wir so unbedeutend, weil alles läuft. Oder wir empfinden gar nicht, dass wir irgendwelche Gaben und Fähigkeiten haben. Sind wir vielleicht so wie der Blinddarmfortsatz, der, wo man am besten damit umgehen kann, wenn er weg ist? Mir kommt es manchmal vor, wir sind nur von Opfer umgeben. Oder ich bin nur von Opfer umgeben, es sind keine Täter. Ja, wenn der, dann könnte ich. Wenn der oder die so und so, dann wäre doch alles besser. Hey, du Opfer, ist heute ein Schimpfwort, eine Anrede. Manchmal unter guten Freunden sogar noch eine Auszeichnung. Aber vielleicht sagen wir doch durchaus zueinander manchmal, hey, du Opfer oder hey, ich Opfer. Im Gottesdienst, wo wir im biblischen Unterricht die Kinder entlassen, die Jugendliche entlassen, wachsen sie ein Stück weiter in diese Erwachsenenwelt hinein. Nun mag der eine und andere denken, na gut, okay, das ist jetzt nur für euch gedacht, diese Predigt. Ihr werdet merken, es geht auch um euch. Überall auf der Welt gibt es gewisse Rituale. Ich bin froh, oder ihr könnt froh sein, dass ihr in Deutschland groß werdet, wo ihr nicht jetzt irgendwo nackt in den Busch springen müsst und irgendein Wildschwein nach Hause bringen, um dann als Mann wieder in diese Erwachsenenwelt entlassen zu werden. Oder bei australischen Aborigines, die dann in den Busch gehen und dann so dieser Tod der Kindheit, da gibt's ein Volk, wo der Tod der Kindheit wirklich symbolisiert wird. Und dann erst sie von den Männern das Erwachsensein beigebracht bekommen. Ihr könnt froh sein, dass ihr solche Rituale nicht habt. Und trotzdem gibt es gewisse Rituale. Ihr folgt, ihr Teens, ihr folgt einer ganz normalen Laufbahn der Reifung, der Entwicklung. Hier oben steht bei manchen Umbau. Hormonell, körperlich, ja, da gibt's verschiedene Themen, die wir dann zum ersten Mal anpackt und zum ersten Mal überhaupt sich dafür interessiert. Manche sind peinlich, manche weniger. Psychische Veränderungen, du machst die Tür auf und du weißt nicht, ist da jetzt ein Kind oder ein Erwachsener drin? Oder ist Pubertät die Zeit, wo die Eltern in ein schwieriges Alter kommen? Identität wird gebildet. Wer bin ich eigentlich? Dann geht es weiter sozial, gesellschaftlich, rechtlich. Wenn man 16 wird, erst einmal mit dem Personalausweis ein Bier kaufen, jetzt vergangene Wahl erstmalig wählen dürfen und endlich bekomme ich mehr Freiheit. Aber sowas Blödes, ich muss auch mehr Verantwortung übernehmen. Ich muss mehr Verantwortung für mein eigenes Handeln übernehmen. Ich kann nicht so schnell sagen, Eltern haften für ihre Kinder. Und ich sage das jetzt meinen Größeren ganz einmal ganz bewusst von hier vorne. Auch in der Gemeinde, im geistlichen Leben ist es nicht anders. Da gibt es auch Reifungen. Und jetzt kommen wir unabhängig von der Altersklasse zwischen 10 und 18 oder zwischen 12 und 25. Jetzt wird's auf einmal dann spannend, wenn jemand zum Glauben kommt. Und da gibt es eben auch solche Entwicklungen vom Kleinkind zum Erwachsensein. Ich habe euch mal einen Text mitgebracht, den möchte ich in dem Zusammenhang lesen, wo Paulus den Korinthern, also einer Gemeinde, schreibt, wie er eigentlich sie sieht. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, so dass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wer ist denn Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der Wachstum schenkt, auf Gott. Neue Genfer Übersetzung. Ich lese euch jetzt mal aus anderer Übertragung vor, die vielleicht denjenigen noch ein bisschen näher ist, die nicht in diesem biblischen Text zu Hause sind. Ihr Lieben, das Gleiche nochmal. Als ich bei euch zu Hause war, konnte ich nicht so mit euch umspringen, wie ich es mit Leuten tue, die schon ein bisschen länger mit Jesus am Start sind. Es war eher die Babynummer, die ich bei euch durchgezogen habe. Ich habe euch eher mit Milch versorgt als mit Schwarzbrot, denn davon hättet ihr Bauchschmerzen bekommen. Und jetzt sieht's auch nicht viel besser aus. Ihr seid echt so drauf, als würdet ihr Jesus noch gar nicht kennen und immer noch euer eigenes Ding machen. Dass ihr euch immer wieder streitet und eifersüchtig auf den anderen seid, ist für mich der Beweis. Wenn einer erklärt, ich bin ein Paulus-Fan und der Nächste sagt, ich stehe auf Apollos, dann seid ihr echt drauf wie Leute, die keine Ahnung von Jesus haben. Wer ist denn bitte schon Apollos? Wer ist übrigens Paulus? Wir sind doch nur Angestellte von Gott, durch die ihr Christen geworden seid, weiter nichts. Meine Aufgabe bestand darin, Samen in euer Herz zu streuen. Apollos hat Wasser darüber gegossen, aber Gott hat alles wachsen lassen, das war nicht unser Ding. Ist eigentlich egal, wer den Samen in die Erde gebracht hat und wer ihn begossen hat. Wichtig ist nur, dass Gott euer Vertrauen in ihn wachsen lässt. Ich glaube, diesen Text braucht man nicht kommentieren. Ich könnte mir vorstellen, die Gemeinde in Korinth war ein bisschen vor den Kopf gestoßen, als er Paulus so deutliche Worte gewählt hat. Und da geht es nicht darum, dass jemand schon vom Alter her unterschiedlich alt ist, sondern welchen Glaube habe ich? Worauf vertraue ich? Was ist mir wichtig? Wo bin ich auch geistlich gewachsen? Ein Wort ist neu aufgetaucht, Vertrauen. Vertrauen ist das, was wenn man hineinwachsen soll in die Verantwortung, eines der Punkte, die man braucht. Vertrauen wird gebaut durch Vorhersehbarkeit des Handelns. Wenn ich weiß, wie der andere tickt mit dem, was ich ihm anvertraue. Wenn ich weiß, wie der andere handelt. Wenn ich weiß, wie er reagiert. Da wird Vertrauen gebaut. Gott hat uns in Jesus und in der Bibel alle Erkenntnis teilt werden lassen. Es im Glaube wird es dann, erkennt man mehr, aber die Schätze sind in Jesus verborgen. Da werden wir nachher nochmal drauf kommen. Vertrauen ist eines der Punkte, die zum Erwachsenwerden, zum Hineinwachsen in Verantwortung auch eine entscheidende Rolle spielen. Und eben in das Wachsen in Geist, zur geistlichen Reife. Als ich vor 12 Jahren circa eine Leiterschaftsschulung gemacht habe, hat uns der, der uns angeleitet hat, eine Aufgabe gegeben. Wähl dir 3 Personen aus, denen du gut vertraust. Und denen stellst du folgende Frage: Wenn du Gott wärst und du könntest eine Sache an mir verändern, was wäre das? Wenn du Gott wärst und du könntest eine Sache an mir verändern, was wäre das? Ihr könnt euch vorstellen, das war nicht so einfach, diese Frage zu stellen, zum einen, und zum anderen auch interessant für die, die mir geantwortet haben, die sehr vorsichtig waren. Unter anderem mein bester Freund, damals tausende Kilometer entfernt. Ich weiß noch wie heute, Samstagmorgen, 7:15 öffne ich meinen Mail-Account und da ist die Mail da, die Antwort auf meine Frage. Und er fängt so an: Lieber Cornelius, ich habe mich lange überlegen müssen, welche der 105 Sachen ich als erstes nenne. Und dann hat er gesagt: Eigentlich will ich dir nur sagen, werd erwachsen. Übernimm Verantwortung. Und hat es ausgeführt. Und ich kann euch sagen, er hat da so einen Punkt getroffen. Ich musste erstmal den Mail-Account zumachen. Ich bin erstmal mich mit Rasenmäher ablenken lassen. Ja? Ich musste mich ablenken mit Rasenmäher. Ja, werd erwachsen. Übernimm Verantwortung für deine Entscheidungen. Bleib nicht das Opfer, sondern gestalte dein Leben. Das war ein Punkt, an dem ich, muss ich bekennen, heute noch lernen bin. Kann es sein, dass der Stress unter diesen Gliedern, der Stress unter den Einzelnen etwas damit zu tun hat, dass sie noch nicht erwachsen geworden sind? Dass sie ihre Situation von der Situation von jemand anderem oder von anderem abhängig machen? Jetzt sind wir zum einen auf das Thema Erwachsenwerden eingegangen, dann kommen wir jetzt zu dem Thema Verantwortung. Dazu einige Zitate, nicht aus der Bibel, von irgendwelchen Menschen dieser Welt, die teilweise schon lange tot sind. Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem du die 100%ige Verantwortung für dein Tun übernimmst. Oder: Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Unterlassung, sage ich jetzt mal so. Früher oder später müssen wir für unsere Taten bezahlen. Ein Satz, den man nicht gern hört, aber der so wahr ist. Dostojewski hat einmal gesagt: Kannst du die Frage stellen, bin ich für mein Handeln verantwortlich oder nicht, dann bist du es. Die Verantwortung für sich selbst ist die Wurzel jeder Verantwortung. Entscheidungen möchte man selber treffen. Entscheidungen möchte man irgendwo, das streben wir danach. Das bedeutet für uns Autonomie. Aber die Verantwortung dafür soll bitte jemand anders übernehmen. Es fängt damit an, dass ich Verantwortung für mich übernehme. Verantwortung für mich übernehmen hat auch damit zu tun, dass ich meine Beziehung zu Gott kläre. Dass ich mir darüber im Klaren werde, was ist mir wichtig, was gibt mir Sinn, wo gehe ich mal hin. Ja, das sind alles so diese existenziellen Fragen, die geklärt werden müssen im Leben, haben damit zu tun, Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Dann, aus dem heraus, wenn ich Verantwortung für mich übernehme, kann ich Verantwortung für andere übernehmen. Vielleicht für einen kleinen Teil, vielleicht für mehr. Da sind wir Menschen unterschiedlich. Sehr unterschiedlich begabt, sehr unterschiedlich in unserer Kraft. Was mit was Verantwortung zu tun hat, ist ganz klar Entscheidungen. Ihr habt das Bild ja gesehen, es wird immer unten rechts eingeblendet. Wunderbar, wenn es nur 2 Entscheidungen gibt. Aber selbst die 2 Entscheidungen, wenn man vor einem großen Berg steht, welche der beiden Routen nehme ich? Also das, Das erlebt man ja schon an der Supermarktkasse. Welche der beiden Kasse? Ich entscheide mich meistens für die falsche. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so geht, aber es ist so. Entscheidungen, wenn aber die Möglichkeiten viel größer sind, dann wird es noch schwieriger. Es hat, Verantwortung hat was mit Identität zu tun, mit dem, wie ich geworden bin, mit dem, bin ich aufgewachsen. Wer hat mir etwas zugetraut? Hat jemand mir zugetraut, mal später etwas im Reich Gottes zu sein? Als ich 13 war, hat ein Mann, ein Missionsleiter, der bei uns zu Hause war, am Abend, ich habe den das erste und das letzte Mal gesehen, hat er zu mir gesagt, Cornelius, Gott hat Großes mit dir vor. Ich habe diesen Satz lange nicht verstanden, dann wieder vergessen. In den letzten Jahren ist er mir zur Bedeutung geworden. Gott hat Großes mit dir vor. Und Verantwortung hat damit zu tun, dass ich eigene Gaben und Fähigkeiten entdecke und darin lebe. Sie nicht für mich behalte, sondern sie zur Entfaltung bringe. Wenn wir daran glauben, dass Gott uns gewollt, geliebt, geplant und befähigt hat, dann hat er etwas in uns hineingelegt, was uns in unserer Identität ausmacht und was uns hilft, zu dem zu werden, den er sich gedacht hat. Und hat jeden, so lesen wir es in der Bibel, wunderbar gemacht, wunderbar gedacht. Wenn ich so sein will wie Joschi, dann werde ich nicht zum Cornelius werden. Und dann werde ich nicht zu der Bestimmung kommen, die Gott in mich hineingelegt hat. Da werde ich wahrscheinlich nur nicht einmal Joschi 2.0 werden können, sondern vielleicht 5.0 oder so. Wie auch immer. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Wie komme ich zur Verantwortung? Da gibt es ein Stück weit drei Grundfragen. Man kann mehrere auswählen. Drei Grundfragen. Der Weg. Welchen Weg gibt es denn dazu? Welche Wahrheit ist mir dabei dienlich? Wie komme ich eigentlich dazu? Was dient mir? Und wie komme ich zu leben, zu selbsterfülltem Leben, zu selbstbestimmtem Leben, zu leben in der Fülle? Das ist nicht ein neues Thema. Das hatten die Jünger schon damals mit Jesus. Vielleicht könnte der eine oder andere sich erinnern. Es war so, Jesus hat ja die 12 Jünger alles Mögliche gelehrt und so weiter. Unter anderem auch, was danach passiert, wenn er von ihnen wieder weggeht. Unter anderem hat er mal gesagt, ja, ich gehe dann zum Haus meines Vaters zurück und da bereite ich alles vor und ihr kommt dann irgendwann nach. Diesen Text möchte ich mal kurz mit euch lesen, was auch Jesus dazu sagt. Ich spare mir jetzt die neue Genfer Übersetzung. Ich gehe gleich auf die zweite. Johannes 14, Vers 1 bis 7. Jesus redete weiter zu seinen Freunden. Keine Panik, Leute. Wenn ihr Gott vertraut, dann vertraut jetzt auch mir. Denn da, wo mein Vater wohnt, gibt es viele Häuser, in denen man einziehen kann. Ich gehe vor und mache alles schon mal alles klar. Das habe ich euch doch schon mal gesagt. Wenn dann alles okay ist, komme ich wieder zurück, um euch abzuholen. Dann können wir da alle zusammen sein, ihr bei mir und ich bei euch. Den Weg, wie ihr da hinkommt, habt ihr doch kapiert, oder? Nein, Jesus, keine Ahnung. Wir haben noch nicht mal kapiert, wo du überhaupt hingehen wirst. Wie sollen wir denn den Weg dahin finden? Sagte Thomas. Ich bin der Weg dahin. Über mich wirst du ihn finden. Ich bin die Wahrheit in Person, zuverlässig hoch 10. Ich bin das Leben, wirklich gutes Leben. Keiner hat eine Chance bei Gott, wenn er nicht über mich zu ihm kommt. Wenn ihr mich kennengelernt habt, dann habt ihr auch Gott, den Vater, kennengelernt. Ihr kennt ihn also jetzt. Ihr habt mich ja erlebt. Alles klar? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Man kann diese Fragen, die ich vorher gestellt habe, noch ein bisschen umändern, eben wenn es alles möglich ist. Wir leben in einer Gesellschaft, da können wir dankbar sein, wo so vieles möglich ist, wie in wenigen Ländern auf dieser Welt. Aber es ist nicht unbedingt einfach. Als 1943 mein Vater in die Lehre ging als 12-jähriger Junge, da war klar, er wird Schneider wie sein Vater. Er wird einmal das übernehmen. Da hat man das klar gemacht. Das haben die Väter miteinander klar gemacht und damit aus, basta. Heute ist es gar nicht so einfach. Da muss man dann noch mal berufliche Schule vorschieben und dann macht man dann noch ein FSJ und dort noch ein Praktikum und dann machen wir mal nur Auslandsjahr und dann fangen wir mal an zu studieren, mal sehen, was ich dann werde. Es ist nicht alles einfacher in einer Gesellschaft, wo alles möglich ist. Das ist so. Gibt es Wahrheit? Gibt es Vorbilder, denen ich auch wirklich nacheifern kann? Was hören wir nicht alles von Vorbildern, denen doch irgendwelche Sachen unterlaufen, die eben doch Fehler haben, die doch irgendwelche Skandale haben? Auch unter uns, unsere Politiker, gibt es wenige, die über Jahre an der Spitze stehen und es gibt keinen Skandal. Gibt es Vorbilder noch? Unsere Jugend hat das gleiche Recht auf Vorbilder, wie wir sie damals hatten. Und ebenso sehnt sich doch der Mensch einfach auch nach Leben, nach echtem Leben, nach selbstbestimmtem Leben. Jesus geht jedenfalls darauf ein. Übrigens erinnert Jesus oder dieses Bild, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, an das Alte Testament. Und zwar in der Bundeslade, die immer mitgeschleppt wurde durch die Wüste und dann im Allerheiligsten in das Zelt reinkam, wo also praktisch Gott wohnen sollte. Das war so der Kasten, da waren nur die ganz wichtigsten Dinge drin, nämlich unter anderem Aarons Stab, der könnte für den Weg ein Beispiel sein. Zweitens, es war, jetzt muss ich kurz nachlesen, die Gesetzestafeln, die man ja sagen könnte, okay, das könnte Wahrheit bedeuten. Und es war Manna drin, also das Essen, was die Israeliten, das Volk in der Wüste immer bekommen hat, jeden Tag frisch, als was ihnen Leben bedeutet hat. Vielleicht kann man sagen, Jesus ist in dieser Spannung vom Alten Testament, von der Bundeslade, das Mensch gewordene, von Gott geschenkte Weg, Wahrheit und Leben. Es wurde tatsächlich lebendig gemacht. Jesus ist der Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Er sagt nicht, ich zeige euch den Weg. Oder, wie viele Religionsstifter gesagt, ich kenne den Weg. Jesus sagt, ich bin. Ich bin. Er beantwortet in dem Moment auch die Frage, wie kann ich gerettet werden? Durch mich. Ist ein Absolutheitsanspruch, ja. Aber in ihm erkennen wir den Vater. Jesus ist die Brücke. Jesus ist der Weg, der muss angewendet werden. Ein Seifenfabrikant und ein Pastor, die treffen sich und unterhalten sich über das Christentum. Der Seifenfabrikant ist ein bisschen kritisch und sagt, irgendwann gipfelt es darin, dass der Seifenfabrikant sagt, und du, Pastor, seit 2000 Jahren gibt es das Christentum. Und was ist in der Welt? Immer noch Krieg, immer noch Neid, immer noch Missgunst. Alles ist schlecht. Der Pastor grübelt und sagt, du, wie lange gibt's eigentlich Seife? Deine Firma, die stellt schon 150 Jahre Seife her und es ist immer noch dreckig. Es ist immer noch ist überall Dreck. Es stinkt immer noch. Und dann sagt der Seifenfabrikant, na ja, ist ja klar, Seife muss angewendet werden. Sagt der Pastor, Christentum auch. Christentum muss auch angewendet werden. Jesus als der Weg. Ist Jesus auch schon für dich der Weg? Ist das auch, hast du das an ihm auch festgemacht? Das zweite, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er spricht nicht davon, dass er Wahrheit lehrt. Er spricht nicht davon, dass er weiß, wo Wahrheit ist, sondern sagt ich. Im Prinzip beantwortet er darauf die Frage der Heilsgewissheit. Wenn ich weiß, dass er der Weg ist und er auch mein Weg ist zum Vater, dann kann ich mir auch sicher sein in dem, dass ich gerettet bin. Wahrheit wird gemessen an Authentizität, an Reinheit, an Echtheit, an Richtigkeit. So erkennt man Wahrheit. Jesus sagt, in ihm wird der Vater erkannt. Also er wird daran gemessen, wer er ist, wer uns helfen kann, zu ihm zu kommen. Er wird daran gemessen, was richtig ist und was falsch ist. Und ich denke, das ist das, was unser Wichtigstes eigentlich ist, zu wissen, was ist richtig, was hilft uns, was ist echt. Weil jeder sich so seine eigene Wirklichkeit zählt. Und das ist was uns wirklich helfen kann, auch nach dem zu trachten, was nach Trastrobe ist. Wahrheit kann im Übrigen nicht trainiert werden, nicht anerzogen werden und auch nicht gelernt werden. Wahrheit wird einem gegeben. Wahrheit wird geschenkt eben durch Jesus. Jesus als das Leben. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich bin das Leben. Wie werde ich zufriedengestellt? Wo bekomme ich echtes Leben? Nun, Leben wird mindestens einmal in zwei Worte dargestellt in der Bibel. Einmal Bios, also das biologische Leben. Und wie auch immer man das ausspricht, ich sage mal Zoe oder Zoe, als geistliches Leben. Was Jesus hier meint, ist das geistliche Leben. Ich bin das Leben, das geistliche Leben. Ewiges Leben. Als Adam und Eva im Paradies waren, die hattet ja alles. Die musstet nur eine Sache, solltet sie nicht machen, nämlich von dem einen Baum essen. Und da ist eben nicht Bios gestorben, sonst würde sie ja tot umgefallen sein, sondern sie sind den geistlichen Tod gestorben. Sie musste das Paradies verlassen. Zoe bedeutet das geistliche Leben. Jesus ist das geistliche Leben. Ich bin das Leben. Neues Leben zu haben bedeutet auch eine neue Identität. Identität, die uns als Kinder Gottes hier schon auf der Erde zuteil werden kann. Darf ich das nochmal persönlich sage, kannst du schon sagen, dass Jesus dein Leben ist? Wenn wir nun zum Schluss kommen, dann möchte ich da nochmal hineingehen. Was heißt hineinwachsen in Verantwortung? Hineinwachsen in Verantwortung heißt, sich eben genau anzuschauen, was dir angeboten wird. Gestalte dein Leben. Ja? Schau nicht darauf, was man dir alles verkaufen will. Und das sage ich vor alle Dinge mal auch euch, Get the Crippler. Ja? Jesus bietet das an als einer, der uns helfen möchte dabei, unser Leben zu gestalten, zum echten Leben. Ihr Gemeindeleute, die ihr schon länger in der Gemeinde seid, nimmt diese Hineinwachser, egal wie alt sie sind, die Hineinwachser möchtet auch in ihr Leben innerhalb unserer Gemeindefamilie, nehmt sie als eigene Persönlichkeiten wahr, als eigene Persönlichkeiten, die sie mitbringen. Für mich ist Erziehung das Oberthema, den herauszubilden, den Gott in sie hineingelegt hat. Das ist der Inbegriff von Erziehung. Und das ist auch das, was wir als Gemeinde aufnehmen. Wenn wir die Gedrick Gripler aufnehmen in unsere Gemeinde, in die Erwachsenenwelt unserer Gemeinde, wenn wir Menschen aufnehmen, die neu zum Glauben kommen sind, in die Erwachsenenwelt der geistlichen Kinder Gottes, dann heißt es, sie als die wahrzunehmen, die Gott sie geschaffen hat, nicht die ich gerne hätte. Es ist eine Kennenlernphase wichtig und da mache ich euch Mut zu, die richtig auch geduldig zu gestalten. Ja, Frustration der einzelnen Glieder, die gilt es ernst zu nehmen. Ja, Frustration gilt es zu vermeiden. Geduld ist eines der Dinge, die reiferen als Frucht des Geistes uns gegebenen älteren Christen tatsächlich abverlangt wird. Da muss ich auch selber an mir noch arbeiten. Hineinwachsen in Verantwortung, sich entscheiden in der Erwachsenenwelt der Gemeinde, in der Erwachsenenwelt der Gesellschaft dran zu bleiben an dem, was es heißt, auf dem Weg nach vorne zu schauen. Nicht den Blick verlieren auf Jesus, der ist der Weg, der ist die Wahrheit und der ist das Leben. Das wünsche ich uns allen. Amen.